Herzlich willkommen zur neuen Zivilisationsfolge. Hallo Christian.
Hallo Felix und hallo da draußen.
Um jetzt hier direkt schon mal ein bisschen Werbung zu machen für uns. Ich darf dich ja nicht nur als Christian begrüßen, sondern als einen der hervorragendsten Quizmaster der Geschichte der Menschheit, möchte man ja geradezu hier dich nennen.
Oh, danke.
Und
danke.
Ich habe mir so gedacht, ja, jetzt nachdem du mich und Reto vor ein, zwei Wochen anderthalb, zwei Stunden lang mit Fragen gelöchert hast, starten wir doch hier heute auch mal mit einer kleinen Quizfrage.
Oh nein.
Aber in dem Fall geht sie an dich.
Oh nein, ich bin doch absichtlich der Quizmaster geworden, weil ich doch nichts weiß.
Ja, das ist Teil 1 meines Intros. Und zwar, wir haben ja in letzter Zeit schon öfter drüber gesprochen, dass einige der, oder die meisten der Zivilisationen, die starke Kamele haben, insbesondere dann das Heavy Camel Upgrade in der Imperialzeit, nicht gleichzeitig auch Halberdiere haben. Aber es gibt ja auch ein paar Zivilisationen ohne das Halberdier-Upgrade, die trotzdem keine Kamele bekommen. Überhaupt keine Kamele. Welche sind das, außer der Zivilisation, über die wir heute reden, den Italienern?
Toll, das wäre jetzt mein erster Tipp gewesen.
Ja, also die Frage wäre ja sehr außer Kontext, wenn nicht unsere heutige Zivilisation davon betroffen sind. Deswegen nehmen wir die direkt mal raus.
Okay, also weder Kamele noch Hellebardiere. Also auf jeden Fall schon mal, also warte mal, so generell keine Kamele oder kein Heavy Camel? Gar keine Kamele.
Ja.
Wer hat denn keine Normal, also die Logik müsste ja sein, wie zum Beispiel bei den Italienern. Sie müssen noch einen anderen Konter haben gegen Ritter. Bei den Italienern ist es die Unique Unit, die in irgendeiner Form was ausrichten kann, weil sonst gehen sie einfach nur komplett unter. Aber was könnte das sein? Welche Zivilisationen haben so etwas? Ich weiß es nicht. Mir fällt kein.
Ach komm. Eine der liebsten Zivilisationen darunter.
Aber die
ein
haben.
Klassiker.
Ein Klassiker, aber die haben alle Kamele. Berber haben Kamele. Da hat er noch keine.
Eine Zivilisation, die spielst du tatsächlich sehr, sehr selten. Aber jedes Mal, wenn du sie hast, bist du versucht und gewillt und ziehst das dann auch vor allem 1v1, wenn niemand dabei ist, um dich aufhalten zu können, durch eine ganz bestimmte Strategie. Nicht dir sage, welche das ist, dann weißt du es direkt.
Deswegen okay, das klingt so nach Feudal Eagle Rush und klar die Azteken, aber die haben ja generell keine Kavallerie.
Ja, und? Auch keine Hellebarden.
Und auch keine Hellebarden, ja. Ja, stimmt. Ist eigentlich weird, warum nicht?
Nicht wegen Garland Wars und wegen der starken Mönche, würde ich mal behaupten.
Wegen der Mönche, stimmt, das ist dann der Kavallerie-Konter, ja.
Ja, weil also Garland Wars Pikes sind jetzt halt gegen Kavallerie nicht geil, nee. Aber ich glaube, Herbs mit Garland Wars wären gegen alles andere viel zu stark.
Das ist, ja, ja. Es ist halt immer noch die, also bei Azteken ist immer so eine Schwierigkeit, weil erstens dahin zu kommen ist hart und zweitens es kostet so viel Gold und selbst dann ist die Frage, ob du dann kosteneffizient gegen sowas wie Cavalry oder so tradest. Andererseits, die Mönche sind halt der zweite Konter, die dann das Help-Upgrade ersetzen. Aber wer denn noch sonst? Sonst fallen mir nur Kamelzivilisationen ein.
Es gibt noch zwei Zivilisationen ohne Kamele und ohne Herbs.
Wer hat denn... Ah, warte mal, welches Civ hat Chieftains? Das sind die Kelten, ne? Aber die haben Helps.
Nee, Wikinger sind das.
Ach, also doch die Wikinger. Ja, ja dann, die Wikinger, die haben keinen Help, oder?
Genau,
okay,
ja.
Ja, das ist noch das eine Upgrade, das sozusagen in der Theorie Kavallerie kontern sollte. Und sonst fällt mir jetzt keine mehr ein, Felix. Ich weiß es nicht. Wer?
Als Tipp, man kann Kavallerie auch mit mehr Kavallerie kontern.
Haben die Polen keinen Help?
Ja.
Ach. Und warte, was ist dann der Polen? Na gut, die Rüstung von den Obuch, also dass die Obuch die Rüstung kaputt machen, vielleicht, aber das ist auch nicht so ein richtiger Kavallerie-Konter im eigentlichen Sinne.
Naja, du hast halt schwache eigene Kavallerie, aber die ist super günstig und wir haben ja schon öfter mal festgestellt, gerade gegen andere Nahkämpfer ist eigentlich das Attack-Upgrade wichtiger als das den Polen fehlende Defense-Upgrade.
Und die Masse, ja.
Insofern denke ich, dass der Gedanke einfach ist, kontern Kavallerie mit mehr Kavallerie. Und Obuch natürlich.
Und Obuch natürlich.
Wenn man die noch reinmischt.
Interessant.
So, das, ja, jetzt warst auch du mal am anderen Ende einer Quizfrage.
Ja, unangenehm, muss ich sagen.
Ja, sei froh, dass du dich auf den Posten des Quizmasters zurückgezogen hast. Aber ich bin auch froh darum, du machst das sehr gut. Da könnte ich nicht mithalten. Von daher haben wir hier mal wieder eine perfekte Aufteilung gefunden. wie in allen unseren anderen Podcasts, die ihr in ihrer kompletten Masse hören könnt, wenn ihr auf Steady geht. Dann habt ihr nämlich für ein bisschen Geld in der Woche jede Woche eine weitere Folge. Nächste Woche zum Beispiel, oder diese Woche muss ich ja sagen, in der auch diese Folge erscheint, wird zum Zeitpunkt des Erscheinens schon auf jeden Fall da sein, eine Folge zum aktuellen neuen Map-Pool. Der kommt raus, wenn auch die Folge hier erscheint. Und es wird auch eine Folge geben, wo wir aus unserer Sicht mal ein bisschen drüber sprechen, wer im Hidden Cup durch was zu erkennen ist. Also wir werden mal alle Leute besprechen, die entweder eingeladen wurden oder sich qualifiziert haben und mal gucken, was die aus unserer Sicht so für Eigenarten haben und wie man direkt in Runde 1 dann weiß, wer hinter Alpaka dem Lama steckt. Nein, was? Nicht Alpaka das Lama. Das ergibt nicht so viel Sinn. Alfred the Alpaka, so heißt der, ne?
Das machen wir natürlich alles viel besser und professioneller, ne?
Bestimmt, ja, also die Steady-Folgen sind von einer Professionalität geprägt. Das da kommen wir natürlich hier nicht ran, ne? Das gibt's natürlich nur hinter der Bezahlschranke. Ist logisch. So, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Discord. Wenn ihr uns sagen wollt, dass ihr das doof findet, dass wir hier so unprofessionell sind, dann könnt ihr das auf Discord machen, ja. Link dazu auf unserer Homepage www.startthegamealready.de und in der Folgenbeschreibung. Gleiches gilt auch für Steady. Und ich glaube, bevor ich jetzt noch was Dummes sage, gehen wir in die Folge, oder?
Ja, ganz schnell schreiten wir voran in die Folge. So wie die Italiener schnell voranschreiten in die nächste Zeit. Und das liegt in ihrem ersten Zivilisationsbonus. Smooth, ne?
Oh ja.
Fast.
Ich hatte eigentlich noch ein zweites Intro vorbereitet, was ich jetzt hier reinlassen wollte, aber den Übergang kann ich dir nicht kaputt machen.
Ah, Entschuldigung. Ja, ich hab's selbst übrigens fast versaut. Ich wollte nämlich schon wieder sagen, dass die Italiener ja günstiger in die nächste Zeit kommen. Stimmt ja nicht. Die kommen nur schneller in die nächste Zeit. Nein, siehst du, ich hab's falsch rum gesagt.
Nein!
Es war wieder falsch rum. Meine Güte, ist ja schlimm. Also, sie kommen.
Diese Professionalität heute.
Ich hab so einen schönen Übergang gemacht und jetzt versau ich's. Also, nein, genau das ist es ja eben nicht. Sie sind nicht die Malaien. Sie kommen nicht schneller in die nächste Zeit. Aber sie kommen günstiger in die nächste Zeit. Und das ist ein richtig geiler Bonus, weshalb ich mich mit den Italienern sowohl auf Wasser fühle, wie mit keiner anderen Zivilisation. Denn dieser denn ich bin ja bei uns im Team ja auch immer derjenige, der auf Fire Galleys geht, weil mir das Fire Galley Micro mehr liegt als das Galley Micro. Gott, mit dem aktuellen Pathing will ich gar nicht wissen, wie das Galley Micro wäre für mich. Aber Randnotiz, jedenfalls schneller in die nächste Zeit zu kommen als der Gegner, und zwar ohne, dass der Gegner etwas dagegen tun kann, ist quasi schon der erste Schritt zum Sieg in einem Fire Galley versus Fire Galley Fight. Und deswegen fühle ich mich so wohl mit den Italienern.
Ich muss, was das angeht, immer dran denken, wie du irgendwann nach Ewigkeiten das erste Mal auf Team Islands eine Sif gespielt hast, die nicht Italiener war. Und mich noch blöd anmachst, weil ich anfange auf Islands dir zu pushen, um dich dann 2 Minuten später zu wundern, warum du nicht hochklicken kannst.
Ja, schlimm. Oh, das war schlimm, das ist schlimm. Es ist fantastisch, wie smooth dieser Anfang auf Inseln ist für die Italiener. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass eine Vergünstigung von diesen nächsten Zeitalter-Upgrades, die gelten ja nicht nur für die Feudalzeit, sondern für jedes Zeitalter, ein durchaus großes Kostenersparnis ist, weil man ja eigentlich zu jedem Zeitalter, außer in der dunklen Zeit, an einem Punkt ist, wo man abwägen muss, investiere ich meine Ressourcen in militärische Kraft, um den Gegner unter Druck zu setzen oder mich zu verteidigen, einfach nicht auf dem Weg dorthin zu sterben, oder investiere ich das Langzeit in erstmal nichts, außer dass ich voranschreite, um dann noch mehr Ressourcen für neue Technologien auszugeben. Es ist geradezu ein Klassiker von Age of Empires 2, diese Entscheidung treffen zu müssen. Und ich bin mehrmals schon gestorben, weil ich mich für den in Anführungszeichen greedy Approach entschieden habe und nicht in Militär investiert habe, sondern meine Ressourcen ausgegeben habe für einen Technologiewechsel und bin auf dem Weg dorthin gestorben. Und es geht uns allen sicherlich so, dass das schon geschehen ist. Und mit den Italienern ist das alles ein bisschen entschärft, weil man weniger Ressourcen ausgibt. Und mit voranschreitenden Zeitaltern ist es ja natürlich auch mehr Ressourcen, die eingespart werden, wenn man 15% der Ressourcen nicht ausgeben muss. und kann dann auch früher anfangen, wieder Militär zu produzieren. Oder leichter währenddessen, während man anspart, immer noch ein bisschen Militär hinzunehmen. Und das ist so ein cooler, vielseitiger Bonus. Und 15% klingt auch nicht so viel. Aber es ist wahnsinnig viel auf einer Insel wie Islands, wenn es darum geht, früher als andere Leute hochklicken zu können. Du sparst dir einen Will oder zwei und du hast dementsprechend auch Firegally früher draußen. Und du musst nicht so Dinge machen wie dir pushen.
Was ich trotzdem tun würde, aber na gut.
Ja.
Weil dann hat man nachher trotzdem ja auch einfach mehr Nahrung noch über.
Das war aber auch eine Zeit, ich meine, unsere Islands-Zeiten sind schon länger her. Heutzutage pusht ja eh jeder für alles dir. Ich glaube, das war noch zu einer Zeit, wo dir pushen nicht unbedingt 100% aller Spiele ausgemacht hat, oder?
Dir pushen war so ein elitäres Ding.
Genau.
Ja, das machen die Leute up to K.
Ja.
Und wir, boah, war schon was Besonderes, wenn man mal an dir rangepusht hat.
Ne?
So, schau her, ich hab die APM.
Ja, genau.
Ja, das waren andere Zeiten, das stimmt. Das war aber auch noch auf einem anderen Level bei uns. Also, ich finde, das ist so eine Mischung aus der aktuell schnellen Meta und aber auch der Tatsache, dass wir natürlich besser werden und in höheren Gefilden mitspielen, dass natürlich diese Uptimes immer relevanter und wichtiger sind und dass da auf alle 20 Sekunden, also letztlich jeden Villager ankommt, den man vielleicht früher hochklicken kann. Und da wird natürlich Deerpushen interessanter und da wird auch der Italiener-Bonus interessanter. Und an dem Punkt kann ich jetzt ja mal mein zweites Intro noch kurz einbringen. Das wäre nämlich eine steile These gewesen, und zwar diejenige, dass die Italiener, wenn sie nicht ihre ganzen Wasserboni hätten, die sie so ganz klar in diese Richtung irgendwie schieben, wahrscheinlich alleine aufgrund dem ersten Bonus, dass sie günstiger in alle nächsten Zeitalter kommen, auf Land häufiger gespielt würden, als es das aktuell der Fall ist.
Warte.
Weil sie eigentlich auf Land auch eine saustarke Sith sind, aber sie sind so bei ganz vielen so in der Ecke, ja, das ist eine Wasserzivilisation.
Ach so, du meinst, weil sie auf Wasser so stark sind, werden sie auf Hybriden und auf Wasserkarten eher gespielt und deswegen kommen sie auf Landkarten nicht so häufig zur Geltung in Turnieren?
Genau, obwohl sie da eigentlich auch saustark sind. Also wegen ihrer Uptimes auf der einen Seite und auf der anderen Seite, darüber werden wir nachher noch reden, wegen einem der, wie ich finde, mit Abstand besten Tech-Bees im Spiel.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Ich glaube trotzdem nicht, dass die Italiener auf Land häufiger zu sehen wären, weil sie keinen Eco-Bonus haben. Und ich habe das Gefühl, auf Landmaps will man immer Zivilisationen bevorzugen, die entweder ganz klare und starke Eco-Boni haben oder ganz klare und starke Militärboni,
Einheiten, ne, ja,
die sie halt vor der Imperialzeit oder so besser machen. Und das haben beides die Italiener nicht.
Ja, das stimmt schon. Aber ich finde, wie gesagt, diesen Power Spike, den man immer dadurch haben kann, dass man ein bisschen früher hochklicken kann und günstiger, der kann einem schon sehr viel geben auf aktiven Karten.
Ja, ja.
Also ich stimme dir schon zu, anderes können das besser, aber ich finde, Italiener sind ganz häufig unterschätzt, was das angeht.
Ich glaube auch wegen ihres Tech Trees und der Möglichkeit, Double Gold spielen zu können, etwas, das ich über alles liebe, was sie ja ein bisschen ähnlich aus so Zivilisation wie den Portugiesen macht. Und ich meine, überleg doch mal, wie stark der Bonus der Byzantiner ist, dass sie die Imperialzeit vergünstigt erreichen können. Und die Italiener haben einfach quasi diesen Bonus in ähnlicher Variante für jedes Zeitalter. Wenn man damit rumspielt und interessante Build-Orders entwickelt, bin ich mir sicher, dass die Italiener noch gar nicht gänzlich auf Land ausgeschöpft sind von ihrem Potenzial.
Ja, das kann gut sein. Also, und wie du gesagt hast, man kann halt auch Doppelgold spielen. Man hat im Late-Game dann nochmal sogar einen Bonus, dass Gunpowder-Einheiten günstiger werden, was ja nicht nur die Handcannons betrifft, die sehr stark sein können in manchen Situationen, sondern auch die Bombard-Cannons, die ja bekanntlich die teuerste Einheit im Spiel sind. Und auch die werden nochmal 20% günstiger.
Ja, dann lass uns doch darüber mal ein bisschen sprechen. Die Schießpulvereinheiten gelten ja als mitunter die stärksten Einheiten im Spiel. Das liegt daran, dass die einen so unfassbar großen Damage-Output haben. Der Weg dorthin ist aber denkbar schwierig. Erstmal muss man die Imperialzeit erreichen und dann muss man auch noch, wenn man nicht gerade Türken ist, erst Chemie erforschen. Und das ist ein Upgrade, das A, teuer ist und B, recht lange dauert. Also das ist quasi die spätest zu bekommende Einheit, die es im Spiel so gibt. Und sowohl Bombard-Cannons als auch Hand-Cannoneers haben den großen Vorteil, dass sie im Grunde keine Upgrades bedürfen und trotzdem diesen großen Damage-Output bekommen. Wenn die, also Abgesehen davon, dass es so schwierig und lange dauert, dorthin zu kommen, kommt auch noch hinzu, dass das gefühlt die teuersten Einheiten im Spiel sind. Also Bomber-Cannons sind es. Die kosten Unmengen an Gold und Unmengen an Holz. Und die Handkanoniere sind auch sehr goldlastig, kosten 50 Gold. Und da einen Discount drauf zu bekommen, 20% der Gesamtressourcen, also nicht nur der Gold, sondern auch der anderen Ressourcen einzusparen, ist zu einem Zeitpunkt, wo das Gold spätestens eigentlich auch schon umkämpft ist auf der Karte und das eigene Gold, das in der eigenen Base ist, so langsam zur Neige geht, wirklich keine leichte Geschichte, auf manchen Karten auf die großen Massen zu kommen von Handkanonieren, die man da braucht, weil einzelne sind jetzt auch nicht so stark. Und deswegen ist dieses Kostenersparnis, finde ich, ein fantastischer Bonus, den die Italiener bekommen.
Ja, auf jeden Fall. Also Handcannons sind in vielen Situationen eine echt krasse Einheit. Alleine schon, weil sie sonst keine Upgrades brauchen, außer ja Chemie erstmal und dann die Defensiv-Upgrades aus der Schmiede, wobei ich sagen würde, ja, kann man auch eine Weile drauf verzichten, weil es sind halt immer noch Fernkämpfer. Und jetzt sind ja die Italiener, wie ich gerade schon angedeutet habe, eine Zivilisation mit einem extrem breit gefächerten Tech-Tree. Man kann mit denen auf im Grunde alles Mögliche gehen. Sie sind so ein bisschen mehr eine Archer als eine Kavallerie-Zivilisation, würde ich sagen. Alleine, ja, weil im Grunde alle Siths, die komplette Archer-Upgrades haben und dafür kein Paladin-Upgrade, eher als Archer-Sith eingestuft werden. Aber die Italiener sind halt eine von den Zivilisationen mit vollen Schmiede-Upgrades. Und sie haben Cavalier, sie haben Bloodlines, sie haben Husbandry. Also letztlich komplett geupgradete Cavalier auf dem Feld. Man kann also ganz problemlos mit denen auch in diese Richtung gehen. Wenn man irgendwie gegen eine Sith spielt, wo man sagt, na gut, mit Archern kann ich eh nicht mithalten, dann gehe ich halt auf Kavallerie, um mir da einen Vorteil zu holen. Sie haben auch voll geupgradete Husare. Und wenn dann irgendwann beim Gegner die Helps aufs Feld kommen, dann stehen direkt die günstigeren Handcannons bereit. Also das ist schon, ja, gar nicht schlecht, das so zu haben. Generell sind ja die Italiener, wir springen jetzt hier ein bisschen durcheinander, aber durch diese ganzen Sachen eine Zivilisation aus meiner Sicht, die vor allem im Late Game super stark wird. Deswegen mag ich die auch so gerne, weil die da so unfassbar flexibel sind. Man kann auf alles Mögliche mit denen dort gehen und immer wieder für eine Überraschung gut sein gewissermaßen. Und man kommt ja dank den günstigeren Zeitaltern auch noch schneller ins Late Game.
Ja, total. Die vollgeupgradeten Husare, das ist, finde ich, so der Knackpunkt, der zeigt, wie vielseitig die Italiener sind. Es gibt ja jetzt nicht so viele Archer-Siths, die Husare haben und dann auch noch die kompletten Upgrades auf ihnen haben. Und da merkt man mal, wie vielseitig sind. Und könnte man nicht sogar Argumente bringen, um zu sagen, eigentlich haben die Italiener sogar noch ziemlich starke Infanterie, wenn man mal vom Fehlen von Hellebardieren absieht?
Ja.
Weil sie haben die Champions und sie haben ja auch noch eine Unique Unit, die eine Infanterie ist, über die wir später noch ein bisschen
aber sprechen. Kein Gambesons.
Kein Gambesons. Ja, das ist dieses Upgrade übrigens, das ich bis zum heutigen Tag wirklich vielleicht dreimal erforscht habe. Und ich glaube, es waren alles drei Spiele, in denen ich wirklich schon am Gewinnen war. Und dann habe ich es getan. Ich glaube, Gambesons wird bei mir dieselbe Geschichte haben wie Handkanoniere. Lange Zeit, als der Noob, der ich war, habe ich einfach nie Handkanoniere erforscht, weil ich immer gedacht habe, ja, meine Sith hat halt keine Handkanoniere, weil ich nicht gerafft habe, dass ich erst Chemie erforschen muss. Und eine Uni war das letzte Gebäude, das ich im Spiel gebaut habe. Also Handkanoniere sind für mich quasi nach wie vor gefühlt eine neue Einheit, an die ich aktiv denken muss. Das ist ganz komisch. Und Gambesons ist dasselbe für mich nur in neu. Anders als Devotion. Devotion ist bei mir sofort drin. Da weiß ich automatisch, okay, das Upgrade muss ich sofort erforschen, wenn ich irgendwie kann, sobald ich Ritter spiele. Aber Gambesons ist einfach nicht drin in meinem Vokabular.
Ja, du machst einfach zu selten den Surprise Infantry Switch. Das ist ein großer Fehler.
Vor allen Dingen dann in Fernkampfeinheiten hinein. Ansonsten brauche ich auch kein Gambesons. Also.
Nein. Ich finde, Gambesons ist eine coole Sache. Es gibt eindeutig die Einsatzbereiche dafür, aber Italiener tut's jetzt echt nicht weh, dass sie es nicht haben. Also, dafür haben die zu viel anderes zu bieten. Ja, aber wo wir es gerade auch von Bombardkins hatten, es gibt ein Upgrade, wir streuen das jetzt einfach hier mal so bei den Boni ein bisschen ein, was den Italienern fehlt und was mir ganz häufig negativ auffällt. Italiener haben nämlich, so viel sie ja zu bieten haben in der Universität, das Einzige, was ihnen dort fehlt, sind Siege Engineers. Bedeutet, die schön günstigen Bomber-Pins und auch die Traps haben eins weniger Reichweite. Und das kann in genau der Zeit, wo die Italiener halt gerne spielen, im Late-Game in der Imperialzeit, dann doch ganz schön wehtun, wenn man irgendwie sich ständig einen Schritt weiter vortrauen muss als der Gegner, wenn das so Burg gegen Burg geht. Das ist etwas, was ich sehr oft merke, wo ich denke, ach, könnten sie nicht dieses abbrechen?
Ja, in der Konsequenz heißt es, dass die Italiener halt auch gerne sowohl Traps als auch Bombard-Cannons haben, um die Reichweite zu haben und aber auch einfach gegen gegnerische Bombard-Cannons versuchen anzumicron, auch wenn es ihnen schwerer fällt. Jeder, der mal Dodgeball gespielt hat mit den Bombard-Cannons, weiß, dass Italiener da einfach eine Katastrophe sind, weil sie an andere Bombard-Cannons mit Siege-Engineeren nicht rankommen und man im Micro einfach Nachteile hat. Aber es nervt so ein bisschen die Tatsache, dass sie ein Fünftel Goldersparnis haben durch ihren Zivilisationsbonus. Wenn ich drüber nachdenke, hätte ich, glaube ich, lieber Siege-Engineers als einen Discount auf den Bombard-Cannons, weil diese zusätzliche Range einfach wirklich Gold wert ist, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Und mehr wert als das Ersparnis. Aber ich verstehe schon vollkommen, warum sie es nicht bekommen haben.
Ja, ist halt so was Besondereres, sage ich mal. Weil sie die günstigen, aber dafür schwächeren Bombard-Cannons haben. Aber es gibt halt einfach Situationen, wo es schon wehtut. Ja. Ja, übrigens, Ken-Galleons auch günstiger, ne? Vergisst man immer.
Ja, das ist auch gar nicht zu vernachlässigen, weil so ein Kanonenschiff halt unfassbar viel Gold kostet. Und normalerweise baut man auch nicht ein Kanonenschiff, sondern gleich mehrere, weil das dann doch ein bisschen schneller geht. Und wenn man das jetzt mal zusammenzählt mit günstigeres Zeitalter und günstigere Schießpulvereinheiten, dann müssten wir jetzt streng genommen noch einen dritten Discount-Bonus dazunehmen, der für all diese Dinge eine Rolle spielt. Und das wäre, dass sämtliche Hafen- und Universitätstechnologien 33% weniger kosten. Und das betrifft dann auch Chemie, was ja eine Universitätstechnologie ist. Und ich hatte vorhin schon gesagt, dass etwas, was Gunpowder, Schießpulvereinheiten erschwert, ist dieser lange Weg dorthin und die hohen Kosten, die man für die Investition erstmal zum Beispiel in Chemie ausgeben muss, zu einem Zeitpunkt, wo man Anfang Imperialzeit ja echt mit seinen Ressourcen aufpassen muss, weil man schon mitten in Kämpfe verstrickt ist und ja gerade auch erst sehr viel ausgegeben hat, plus in die Upgrades schon bestehende Einheiten investieren will, da noch Chemie mit hineinzubekommen, ist schwierig. Und dann aber ein Drittel der Kosten erspart zu bekommen, ist halt schon ziemlich cool. Wenn man dann jetzt auf Wasser spielt und dann auf Wasser, also jeder, der schon mal Wasser gespielt hat, weiß, wie anstrengend es ist und wie permanent man am Limit mit seinen Ressourcen ist, weil man ununterbrochen anfangen muss oder ununterbrochen dabei ist, Schiffe zu produzieren und gegebenenfalls zu reboomen, wenn man irgendwie von Wasser weggekommen ist oder was auch immer zu tun. Jedenfalls dann in Chemie zu investieren und dann auch noch Kanonenschiffe für einen Push zu bauen, ist alles andere als einfach. Und deswegen sieht man das auch erst, wenn man sich stabilisiert hat und tatsächlich auf dem Weg ist, mit einer großen Flotte begleitet, dann die gegnerische Insel so ein bisschen unter Beschuss zu nehmen. Und mit den Italienern geht das alles ein bisschen schneller. Es ist alles effizienter, auf Wasser zu kämpfen, um auf Kanonenschiffe zu bekommen, weil man sich früher, schneller, mehr leisten kann.
Also das geht ja super früh schon los, damit das auch, nehme direkt mal den nächsten Bonus mit dazu, weil das ja alles zusammengehört, dass die Fischerschiffe von den Italienern auch 15% günstiger sind. Und das geht eben da schon los. Man hat ein bisschen früher seine ersten Fischerboote draußen, die einem dann langfristig auch mehr Ressourcen geben. Und dann ab der Feudalzeit, wenn es dann oder in der Ritterzeit auch die ersten Upgrades gibt für Schiffe, hat man sowieso schon mehr Ressourcen zur Verfügung. Die Upgrades selbst sind nochmal günstiger. Wenn man in der Position ist, noch sicheren Fisch zu haben, kann man Gillnets machen. Kriegt auch das billiger, kann das vielleicht früher machen, hat dann daraus auch wieder einfach noch mehr Nahrung letztlich. Und das sorgt dafür, dass die Italiener auf Wasser auch gerade immer mit ein bisschen mehr Ressourcen unterwegs sind, beziehungsweise für alles einfach weniger benötigen. Und daraus letztlich gleichzeitig wieder mehr Ressourcen bekommen. Und den Höhepunkt erreicht das natürlich in der Imperialzeit, wenn sie dann Shipwright erforschen können, was ja stolze 1000 Nahrung und 300 Gold kostet. Und das Ganze ein Drittel günstiger ist halt heftig. Dann sind das auf einmal nur noch 200 Gold und knapp 700 Nahrung. Das ist ein riesiger Unterschied. Also gerade wenn man auf Wasser ist, hat man ja nicht so die riesen Nahrungswirtschaft, weil die ganzen Schiffe nur Holz und Gold kosten. Dann, nachdem man gerade Imp geklickt hat, nochmal 1000 Nahrung zusammenzukriegen, ist halt nicht unbedingt so leicht. Aber als Italiener 15% weniger erstmal für Imp ausgegeben haben und danach 33% weniger zu brauchen für das Upgrade, das nochmal die gleichen Ressourcenarten kostet, das fügt sich alles sehr schön ineinander.
Ganz genau. Das sind so coole Boni, die allerdings erfordern, dass man ein Händchen für Timings hat und sie auch tatsächlich ausnutzt. Ne? Wenn man so ein bisschen auf der langsameren Seite unterwegs ist und sich mit Dingen Zeit lässt, dann verwirkt sich das quasi alles. Wenn man Ressourcen floatet, verwirkt sich dieser Bonus total. Deswegen sind die Italiener, auch was Wasser und Wassertimings angeht, finde ich, nicht die leichteste Zivilisation zu spielen, außer man weiß halt genau, wie man die Boni ausnutzt. Dann werden sie plötzlich zu so einer Art Franken auf Wasser. Aber anders als die Franken ergibt sich dieser Bonus nicht so ganz von selbst. Plus, man muss auch dazu sagen, das ist ein Bonus, der gewisse Timings hat und dann aber auch wieder von anderen Zivilisationen überholt werden kann. Nehmen wir mal die Byzantiner als Beispiel. Wenn ich jetzt Fireship wie Fireship kämpfe mit Italienern, hat der Byzantiner natürlich einen klaren Vorteil, weil er die stärkeren Fireships hat. Und da kann der Italiener auch nicht wirklich was dran machen. Außer er nutzt seine Timings gut. Außer der Italiener ist zuerst in der nächsten Zeit und hat mehr Fireships auf dem Feld. Und da kann man dann auch gegen einen Byzantiner ganz gut ankämpfen. Wenn der Italiener es schafft, mehr Docks auf dem Feld zu bekommen und schneller zu produzieren oder schneller in die nächste Zeit zu kommen, um dann früher die Upgrades für die Schiffe zu bekommen, dann kann er auch gegen auf Wasser rein militärisch stärkere Gegner gut ankämpfen. Tut der Italiener das aber nicht, ist er quasi eine generische Wasserzivilisation, außer dass er halt Vergünstigungen kommt, die man aber eben ausnutzen muss.
Ja, es sind halt auch nur einmal Vergünstigungen alles, ne? Außer bei den Fischerschiffen, aber die baut man ja dann später nicht mehr, weil irgendwann ist der Fisch leer oder es ist einfach nicht mehr sicher genug. Und auch Shipwright ist ja eine Einmalvergünstigung für ja weitere Vergünstigungen, aber die ist dann, wenn man die Ressourcen mal ausgegeben hat, für alle Zivilisationen, die eben Zugriff auf Shipwright haben, gleich. Insofern ist das ja etwas, was den Italienern, wie du gerade gesagt hast, einmal so ein Powerspike, ein gutes Timing geben kann. Aber das will auch ausgenutzt sein. Denn wenn man, wie das ja häufig ist auf Islands oder Team Islands, am Anfang der Imperialzeit in die Situation kommt, erstmal Shipwright zu haben, dann gleichzeitig vielleicht noch Conscription, damit man noch schneller alles produziert. Denn Shipwright macht ja nicht nur günstiger, sondern lässt Schiffe auch schneller hergestellt werden. Hat man davon im Kampf um das Wasser nicht unmittelbar was, wenn man nicht vorher genug Docks auch gebaut hat, um die ganzen Schiffe auch tatsächlich produzieren zu können. Also diese ganzen Boni wollen wirklich genutzt sein und das ist insofern eben anspruchsvoll, dass, ähnlich wie wir das bei dem Melee gesagt haben, dass alles, was hier ein bisschen schneller gehen kann, auch wirklich genutzt werden muss. Es ist nicht so, dass man dann im nächsten Zeitalter ankommt und kommt dort an wie alle anderen Zivilisationen auch, sondern man ist eben dort früher, man hat eben noch nicht die Eco, wie man das üblicherweise hat und hatte auch nicht die gleiche Zeit bis dahin. Und wenn man dann als Italiener dasteht, hat jetzt auf einmal sehr viele Schiffe, die man bauen könnte theoretisch, weil sie günstiger sind und kämen noch schneller raus, steht aber immer noch mit den 5 oder 6 Docks aus der Ritterzeit da, hat einem diese Investition erstmal genau gar nichts gebracht.
So ist es. Und das macht sie dann zu einer anspruchsvollen Zivilisation auf Wasser. Nun ist es ja auch so, dass diese Boni, die wir jetzt besprochen haben, das sind zwar Boni, die sie für Wasser quasi prädestiniert machen, aber eigentlich sind alle Boni auch Boni, die man auf Land nutzbar machen kann. Und das finde ich ganz cool an den Italienern. Das macht sie so vielseitig. Es sind vielleicht nicht die stärksten Boni auf Land, aber es sind immer noch wirksame Boni. also schneller in die nächsten Zeitalter zu kommen, ist ja klar. Das ist ja quasi ein Power-Spike-Bonus. Dann, dass die Universitätstechnologien günstiger sind, ist ein Power-Spike-Bonus. Insbesondere für Archer-Zivilisationen, weil sie dann halt einfach schneller Ballistics und später schneller Chemie erforschen können. Fischkutter kosten 15% weniger. Kann man noch ein Argument für finden, dass es auf so Maps wie vielleicht Black Forest oder so halt einfach diesen ersten Boom erleichtert, wenn man so etwas machen wollte? Und auf Black Forest sind ja Unique Units relativ wichtig und da können die Italiener ja auch einen kleinen Part mitspielen. Und dass die Schießpulvereinheiten günstiger sind, ist sowieso eine sinnvolle Sache, insbesondere für spätere Teile oder also insbesondere, wenn es dann um Bombard-Cans und Hand-Cannoniers geht und zwar auch unabhängig davon, ob man jetzt auf Wasser dann Kanonenschiffe bauen muss oder nicht. Da merkt man schon, dass das sehr vielseitig aufgestellt ist, nur sind das halt eben keine Boni, die ihnen langfristig etwas bringen, sondern auch auf Land nur punktuell wirksam sind.
Ja, deswegen würde ich auch sagen, dass Italiener auf so geschlossenen Karten nicht wirklich gut sind. Also gerade auf Black Forest gar nicht, weil da geht's im Grunde immer ins Late Game, wo dann die Power Spikes keine Rolle mehr spielen, sondern nur noch was du aufs Feld bringen kannst. Und jetzt haben zwar Italiener diesen breiten Tech Tree, aber ich glaube, auf so geschlossenen Maps bringt der eben nicht so viel wie ein, zwei richtige Power Units zu haben. Deswegen sehe ich sie da nicht so. Auf Arena vielleicht noch eher, weil man Arena wirklich auch mehr mit Power Spikes spielen kann. Und da haben, ja, wie wir gerade festgestellt haben, Italiener wirklich einiges zu bieten. Ob man jetzt irgendwie in Gunpowder-Einheiten reinspielt oder das irgendwie auf andere Weise versucht, da geht eher was. Aber so komplett geschlossen ist wie Black Forest, da sehe ich sie jetzt nicht so. Umso mehr dafür natürlich mit den ganzen Boni, auch auf Hybrid-Maps. Da sind Italiener eine Zivilisation, an die denkt man immer nicht so als allererstes, weil ganz viele ihrer Boni halt wirklich auch auf komplett später Wasser ausgerichtet sind, wo man dann sagt, ja, vor allem Shipwright mal 33% günstiger zu bekommen, ist schon spannend. Aber gerade auch auf Hybrid-Maps, auf dieser Variante, wo man am Anfang mal kurz um Fisch kämpft und danach ist Wasser gar nicht mehr so wichtig, ist vor allem natürlich der Bonus spannend, dass man einfach früher hochklicken kann mit weniger Kosten und dann schon mal die ersten paar Fischerschiffe abzuräumen und dann auch bald schon die zweite Fire Galley rauszuhaben, wenn ein Gegner gerade mal seine erste hat. Das ist natürlich unfassbar stark, denn da kann man auch als Gegner dann nicht fliehen, weil das Wasser so begrenzt ist. Wer da zuerst hochklickt, hat ganz oft einen riesigen Vorteil.
Okay, Felix, hear me out. Was, wenn die Italiener auf geschlossenen Maps doch in Teamgames eine besondere Rolle einnehmen können? Was ist, wenn du in einem Turnier spielst, in einem Teamturnier, und Sling ist erlaubt, wenn du von einer höheren Zeit sozusagen auf die niedrigeren Zeiten slingen darfst? Und dann wird der Italiener Fischboom schnell mit seinen günstigeren Zeitaltern hochklicken in die Imperialzeit, kann fantastischen Trade aufbauen wegen der Spezialtechnologie und slingt dann einfach die Gegner. Weil er einfach alles sehr viel früher hinkriegt als die meisten anderen Zivilisationen, um so wirtschaftliche Sachen aufzubauen. Da braucht er seine militärische Stärke gar nicht. Hä? Hä? Ist das
Ich denke nicht.
Warum nicht? Es klingt doch voll gut.
Ich glaube, auf allen Maps, wo das realistisch ist, weil jemand wirklich, bis das alles mal steht, auch kein Militär beitragen muss, denn das wäre ja die Voraussetzung dafür, gibt es Zivilisationen, die dank Ico-Boni das einfach trotzdem besser können, die dann, wenn man sie in Ruhe lässt, einfach genauso schnell hochklicken können wie Italiener, einfach weil sie die Ressourcen mehr sammeln in der Zeit.
Ja, schade auch.
Ja. Aber nette Idee.
Na gut. Was wollen wir als nächstes besprechen? Sollen wir über die Spezialtechnologien als nächstes reden?
Ich wäre dafür, wir fangen mit den Unique Units erstmal an. Das fügt sich dann, glaube ich, besser zusammen.
Gut, dann machen wir das.
Wir haben da, ich mach's mal falsch rum, damit wir besser an unser Wasser anknüpfen können. Zunächst mal die Condottiero. Das ist eine Infanterieeinheit. Die kann man in Baracken bauen, aber erst ab der Imperialzeit. Und das klingt jetzt erstmal nach einem Nachteil. Oh, ich habe eine Einheit, die kann ich erst ab der Imperialzeit bauen. Das ist letztlich aber ein Vorteil. Und zwar, erstens, weil das eine Anti-Gunpowder-Einheit ist, was so erst in der Imperialzeit Sinn ergibt, außer man spielt vielleicht gegen Böhmen oder Türken oder sowas. Und zweitens, weil diese Einheit bedingt dadurch in der Baracke selbst keine Upgrades braucht. Also es ist eine Infanterieeinheit, die von ihren Stats her neben ihrem Gunpowder-Konter so eine ähnliche Rolle einnehmen kann, auch wie die Militia-Line. Nur eben mit dem Vorteil, dass man sie nicht upgraden muss. Also man kommt in der Imperialzeit an und kann die direkt mit Schmiede-Upgrades eben bauen. Während wenn man jetzt sagen will, ich brauche jetzt Infanterie, aber Militia-Line, dann macht man erst noch Man-at-Arms, Longsword, Two-Handed-Swordsman, vielleicht auch noch Champion. Condottiero braucht das nicht. Der ist direkt bereit und kommt auch noch mit sau viel HP daher. 80 HP für eine Infanterieeinheit, das ist richtig ordentlich. Außerdem ist er auch noch schneller als sonstige Infanterie. Kondos sind eine ziemlich coole und auch in bestimmten Situationen starke Einheit.
Aber Felix, du hast doch gesagt, das passt doch gut zur Wasserthematik, die wir hatten. Aber das ist doch eine Infanterieeinheit. Warum?
Ja, das Coole daran ist genau das, was ich gerade beschrieben habe. Also man hat ja, wenn man Wasser gespielt hat, in der Regel keinerlei in Land investiert, dementsprechend auch keine Upgrades. Aber irgendwann kommt auf der Punkt in der Imperialzeit, wo man sagt, so, Wasser ist gewonnen, irgendwie muss ich es aber noch beenden. Jetzt muss ich bei meinem Gegner landen. Und was Italiener dann tun können, ist Baracken bauen, währenddessen die Infanterie-Upgrades in der Schmiede und sie sind direkt bereit mit den Kondos, haben damit eine voll geupgradete Imperialzeiteinheit, die auch noch extrem gut raiden kann, dank ihrer Geschwindigkeit. Und das passt einfach sehr schön in dieses Landing hinein. Und damit hört es ja noch nicht mal auf. Das ist jetzt fürs 1v1. Im Team wird's ja noch viel spannender, denn die Italiener kommen mit dem Teambonus daher, dass alle Verbündeten Zugriff auf die Kondos haben. Und wenn man dann auch noch im Team jemanden hat, der vielleicht einen Bonus auf Infanterie hat, gilt der auch auf die Kondos. Und wenn dieser jemand dann Wikinger heißt, konnte der bis dahin ganz hervorragend Longboats spielen und war ein starker Wasserspieler und hat dann auf einmal eine Landeinheit, die ohnehin schon sehr viel HP hat, bekommt da nochmal extra HP obendrauf und muss sie nicht mehr weiter upgraden. Das fügt sich sehr schön zusammen und ist wunderbar stark.
Ah, da kommen die schönen alten Erinnerungen an unsere alten Islands-Spiele hoch. Ich Italiener, du Wikinger. Und irgendwann landest du den Gegner und dann wird er wegrasiert mit einem Haufen Condottieris. Ich habe die nie gebaut, das warst immer du.
Ja, obwohl ich glaube generell, Italiener war. Ja, die werden wahrscheinlich von Nicht-Italienern häufiger gebaut als von Italienern. Die Kondos sind ja auch super beliebt in diesen Sling-Spielen, wenn man auf dem Rank, wo es keine Regel dahin gibt, irgendwie Fortress spielt oder sowas. Und dann hast du einen Goten im Team und der wird von allen anderen geslingt. Ein Italiener ist auch noch dabei und der Gote wird dann in Imp geslingt und baut einfach haufenweise total günstige Kondos.
Ja, da können sich schon interessante Synergieeffekte ergeben, die die Gegner überraschen können, wenn sie nicht mit so etwas rechnen. Wenn man landet, würde ich sagen, sollte man immer die Defensiv-Upgrades erforschen und nicht die Angriffs-Upgrades, weil Kondos machen ja schon ganz gut Schaden und wenn man landet, will man halt natürlich nicht von TCs oder sowas getötet werden. Um den Pierce-Armor zu bekommen, würde ich also immer erstmal die defensiven Upgrades erforschen. Die Kondos sind aber auch ein guter Weg, wenn man selbst auf einer Insel gelandet wird, um sich zu verteidigen. Weil da gilt ja das Gleiche. Auch hier wieder, ne, picture this. Typisches Island-Spiel. Christian, voll investiert, 15 Docks, reines Wasser-Gameplay. Und dann werde ich gelandet, weil es da diesen einen Fleck gab, den ich weder geoutpostet noch gehouse-visioned habe. Und dann landet der Gegner da und fängt da von da an seinen Push zu machen. Und jetzt brauche ich Einheiten. Oh Gott, dann brauche ich jetzt Upgrades für meine Ritter oder brauche ich jetzt Upgrades, um irgendwie Archer zu erforschen. Nein, ich kann in der Imperialzeit einfach Kondos bauen. Ich muss nur eine Baracke erschaffen und kann direkt anfangen, die zu bauen. Holz werde ich sowieso haben, dann baue ich halt ein bisschen weniger Schiffe. Kostet mich nur Holz, Baracken zu bauen. Dann baue ich 2-3 Stück, die werde ich schnell erschaffen und können direkt den Push meines Gegners niederringen. Auch zur Verteidigung sind Kondos ein extrem probates Mittel, sobald man in der Imperialzeit ist.
Ja, und ich muss auch sagen, auch auf Landkarten, wenn es ins Late-Game geht und so, je nachdem, wie die eigene Food-Eco so ausgestattet ist und wenn man vielleicht Karten hat, wo es sehr viel Gold gibt und man auch mal mit Einheiten raiden kann, die vielleicht Gold kosten, können Kondos wegen ihrer Geschwindigkeit ganz hervorragend. Die sind halt extrem tanky. Die Dinger muss man sich halt vorstellen, haben mehr HP als ein Hussar und kommen ja mit zwar mit weniger Pierce-Armor daher, aber trotzdem, diese HP machen die halt super tanky. Sie machen natürlich auch mehr Damage noch Und deswegen, ja, als Raiding-Einheit bei der Geschwindigkeit sind die ganz schön stark. Und sie können es halt auch mit anderen Einheiten dann unter Umständen noch ein bisschen besser aufnehmen. Außer jetzt vielleicht Fernkämpfer. Wie gesagt, die mangelnde Pierce-Armor tut denen schon ganz schön weh. Aber auch da Kondos nicht zu vernachlässigen. Und damit haben wir immer noch nicht über den zumindest vom Spiel angedachten Haupteinsatzbereich gesprochen. Und zwar sind die ja klassifiziert als eine Anti-Gunpowder-Einheit. Aber die, diese Konterfunktion erfüllen die, würde ich sagen, so mittelgut. Das Ding ist nämlich ganz häufig, wenn wir an Kontereinheiten denken, zeichnen die sich ja durch mehrere Sachen aus. Erstens nehmen sie von ihrer zu konternden Einheit wenig Schaden und zweitens machen die sehr, sehr viel Schaden. Wenn wir jetzt so an Skirms denken, haben die ja Unmengen Pierce-Armor, nehmen also kaum Schaden von Archern und gleichzeitig machen sie auch noch Bonus-Damage dagegen. Und der eine Faktor fehlt eben bei Kondos. Die sollen gegen Gunpowder gut sein, aber die nehmen ganz normalen Schaden von Gunpowder, haben da nicht besonders viel Rüstung, sondern genau ein Melee-Armor, wie das die Two-Handed Swordsmen ja auch haben. Und auch die Champions, insofern stechen sie da nicht heraus, sondern sie haben halt einfach nur einen Attack-Bonus plus 10 machen die gegen Gunpowder, was richtig, richtig stark ist. Dazu kommt, dass sie eben noch schneller laufen als andere Infanterie, sodass sie gerade zu den Fernkämpfern auch aufschließen können, bevor die jetzt öfter zum Schießen kommen. Aber was ich da als Problem sehe, ist, dass man eben Fernkämpfer selten alleine antrifft, sondern da wird im Zweifel irgendwas davor stehen. Gerade Handcannons werden ja oft gebaut, eben als Konter gegen schon irgendeine andere Kontereinheit. Das heißt, um eine Nahkampfeinheit zu beschützen, die man selbst schon auf dem Feld hat. Und da müssen die Kondos halt auch erstmal vorbei. An einer Einheit, gegen die sie nicht besonders viel Schaden machen und während sie von Handcannon beschossen werden, die eben ganz normalen Schaden an den Kondos machen. Deswegen ist das mit dem Gunpowder-Konter immer so eine Sache.
Es ist zumindest extrem situativ. Du brauchst viele Kondos und willst möglichst geringe Anzahl von Handcannoniers gegenüberstehen. Dann geht das ratzfatz. Aber Handcannoniers kontern halt auch irgendwie Kondos.
Und ja,
das macht's halt schwierig. Eigentlich ist es Quatsch, mit Kondotieris auf Handcannoniers zu gehen, sondern das sollte man mit Skirms machen. Die sind der viel bessere Konter gegen Handcannoniers, weil sie halt nicht schon auf dem Weg dorthin beschossen werden, weil sie halt auch eine Ranged Unit sind. Und sie kosten vor allen Dingen kein Gold. Und das ist natürlich der viel bessere Trade gegen Handcannoniers als eine Einheit, die zusätzlich auch noch Gold kostet und viel leichter gekontert werden kann von Handcannoniers. Ich bin da also ganz bei dir. Die Idee ist zwar ganz nett, dass die diesen Attack-Bonus haben, aber ich habe das Gefühl, es ist viel besser geeignet, da Bombard-Cannons mit schnell wegzusnipen, als dass man diesen zusätzlichen Attack-Bonus gegen eine Ranged-Unit haben will, die dich selbst kontert.
Ja. So, und damit haben wir noch als zweite Unique Unit diejenige, die dafür sorgt, wohl, wie wir im Intro erwähnt haben, dass die Italiener kein Hellebardier-Upgrade haben. Die Genoese Crossbowmen, eine Bogenschützeneinheit mit wieder einer eigenen Konterfunktion. Und zwar machen Genoese Crossbows Bonus-Damage gegen Kavallerie. Standardmäßig schon mal plus 5, in Elite-Variante sogar plus 7. Und obendrauf kommen immer noch mal zusätzliche Bonusschäden gegen Kamele und auch Elefanten.
Ja, das ist eine Einheit, die kontert Kavallerie. Sie hat aber auch ein großes Problem im Konter gegen Kavallerie. Und das ist die Tatsache, dass sie langsam sind. Und Kavallerie kann, ähnlich wie gegen Halbs, auch versuchen, drumherum zu kämpfen oder einfach sie zu meiden. So dass es schwierig sein kann, für solche genuesischen Armbrustschützen die Kavallerie tatsächlich in einen solchen Kampf zu verwickeln. Ich finde, für die gibt es also so zwei große Einsatzpunkte im Kampf gegen Kavallerie. Das eine ist, wenn es ein bisschen statischer ist, also zum Beispiel in der Nähe von Burgen, um sowas wie Einfälle gegen die eigenen Traps zu verteidigen. Oder halt überall da, wo es so ein bisschen Chokepoints gibt, wo es Engen gibt, wo die Kavallerie es Schwierigkeiten hat, drumherum zu kommen. Und wenn die Karte das nicht natürlicherweise ergibt, dann kann man das natürlich auch künstlich erzwingen. Durch geschicktes Wallen und das Konzentrieren von Kämpfen dorthin, wo man dann den größten Schaden gegen Kavallerie anrichten kann mit diesen Armbrustschützen.
Ja, die Genoese Crossbows sind eine super spannende Einheit, weil sie einerseits extrem gut sind in dem, was sie tun, in dem Cavalry-Konter. Sobald man davon mal eine Masse hat, kommt man damit Cav kaum noch ran eigentlich. Und andererseits haben sie aber ganz klare Schwächen. Also erstmal, man kann super in die Reihen spielen mit Italienern, weil man ganz häufig eh auf Archer gehen wird. Dann, wenn man eine Burg hat irgendwann, fängt man halt an, die Genoese dazu zu spielen und sich ein bisschen besser gegen Kavallerie wehren zu können. Kann dann auch langsam auf die Pikes verzichten, die man vielleicht bis dahin schon gespielt hat, und immer mehr Genoese bauen. Das ist ein ziemlich schöner Übergang einfach mit denen. Die Upgrades hat man ja sowieso schon. Aber problematisch wird's dann dadurch, dass die Genoese ein weniger Reichweite haben als die normalen Archer. Das macht's erstmal unangenehm, die zusammen zu micron, und sorgt dann auch natürlich dafür, dass sie gegen feindliche Archer ein großes Problem haben, auch gegen Skirms und vor allem aber auch gegen Mangen. Und wenn jetzt ein Kavalleriespieler ja merkt, okay, Gegner baut Archer, baut auch Genoese, dann kommt man sehr leicht in die Versuchung, diese Einheiten in Kampf zu verwickeln und dann mal mit einer Mange drauf zu schießen oder auch einfach so zu versuchen, die mit Siege zu kontern. Und während normale Crossbows das noch ganz gut out-micron können, wenn das nur wenige Mangen sind, ein bisschen Split-Micro oder so, mit Genoese mit einer weniger Reichweite fühlt sich das gleich unfassbar viel gefährlicher an. Und das wird natürlich dann im Late-Game nur umso schlimmer, wenn man irgendwann gegen Onager spielt und es halt jedes Mal einen Schuss davon entfernt, die Genoese zu verlieren, die halt im Vergleich zu anderen Archern auch immer einen Schritt näher ran machen müssen.
Ja, aber allein die Tatsache, dass dich Skirms halt noch krasser hardcountern, als sie es ohnehin schon tun, finde ich, ist eine sehr schwierige Angelegenheit, und es ist nicht besonders schwer für ein Kavalleriespiel, einfach Skirms zu adden, um diese Armbrustschützen in Schach zu halten. Deswegen habe ich das Gefühl, du brauchst eigentlich den Schutz von Burgen, um sozusagen diese Range auszugleichen. Und dann spielst du es so ein bisschen britischer, wenn du so möchtest. Ein bisschen statischer und auf bestimmte Punkte fokussiert. Ich tue mich wahnsinnig schwer, mit diesen Armbrustschützen zu spielen, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte schon mehrere Spiele, ist auch gar nicht so lange her, glaube ich. Da hatte ich mal ein Matchup, wo du mit mir im Voice Call warst, und dann hast du gesagt, ja, easy counter, ne? Armbrustschützen kontern alles. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann mache ich das jetzt mal. Und dann habe ich das gemacht und ich habe es einfach nicht hinbekommen, weil die Map war offen und der Gegner hat es geschafft, einfach meine Armbrustschützen zu ignorieren. Da stand ich blöd da auf einmal. Und der Schlüssel war dann tatsächlich noch zusätzlich dazu, halt eben auch noch Pikes in meiner Wirtschaft stehen zu haben, um mich vor Raids zu schützen, weil ich nicht mit meinen Armbrustschützen die ganze Zeit hinterherrennen wollte.
Ja, die Genoese sind sehr, sehr stark mit bestimmten Einheiten in Kombination. Auch hier halt wieder sowas wie die Husare, die ja die Italiener haben. Wenn man damit die Skirms kontern kann oder vielleicht auch ein bisschen Siege oder mit Husaren einfach gegnerische Goldkavallerie in den Nahkampf verwickeln, während die Genoese da noch drauf schießen, ist halt auch super. Und dann haben ja die Italiener auch immer noch gegen Siege Zugriffe auf ihre günstigeren Bombard-Cannons, die ja sowas wie Onager zum Glück auch ohne Siege-Engineers noch ein bisschen outrangen. Und vor allem haben sie aber auch sehr, sehr starke Mönche mit Redemption und Blockprinting. Das ist ja auch immer mal ein gutes Mittel noch gegen Siege. Aber du hast schon recht, rein Genoese, da fehlt es einfach an Mobilität. Aber zum Glück haben ja die Italiener da ja breite Auswahl dank ihrem guten Tech-Tree und auch mit den Husaren noch eine gute Raiding-Einheit oder mobilere Einheit einfach, die man noch dazu spielen kann. Ich glaube, es gibt so ein paar Sifs, die wirklich einfach sterben gegen Genoese, die keine guten Skirms haben, die hauptsächlich auf Kavallerie angewiesen sind und dann Genoese bauen, dann ist da sehr schnell alles vorbei. Vor allem so Sifs, die irgendwie kein Bracer haben oder so und dann vielleicht auch noch kein Defense für die Skirms, das letzte, dann ganz schnell sehr wenig Spaß gegen Genoese.
Ja, gut, dass du das sagst. Wir hatten vor nicht allzu langer Zeit ein Turnierspiel gehabt und da haben wir halt auf einer ganz besonderen Map gespielt, nämlich auf Team Arena. Und Team Arena ist eine Variation von Arena, wo nicht jeder seine eigene Arena hat, sondern man als Team eine gemeinsame Arena hat. Das heißt, wenn da einer mit Genoese Crossbows spielt, dann kann er seinen Gegner quasi mitverteidigen. Und das macht so ein bisschen diese Mobilitätsschwäche wett auf einer geschlossenen Karte, weil der halt nicht erst rübergehen muss, um den Gegner zu verteidigen, sondern der kann zwei Leute gleichzeitig verteidigen. Und wir hatten gegen ein Team gespielt, die die Italiener in ihren Draft hatten und die dann auch auf Team Arena gegen uns gespielt hatten. Und unsere Strategie bestand halt primär aus Kavallerie mit Zivilisationen, die Kavallerie-lastig waren. Und der hat es geschafft, unseren starken Push schlichtweg mit dieser Unique Unit aufzuhalten. Also da punktuell hat man wieder die Stärke dieser Unique Unit bemerkt.
Ja, es hat wirklich immer die Kombination mit ja irgendwas, was entweder dann Skirms oder auch Siege ein bisschen aufhalten kann. Und dann werden die richtig klick, die Genoese. Und die, man kann sie ja sogar noch verbessern. Denn die erste Unique-Tech der Italiener ist Pavise. Und das gibt Archern und Kondos +1 von jeder Rüstungart. Also +1 Nahkampf und +1 Fernkampfrüstung. Gilt für normale Bogenschützen und gilt aber eben auch für die Genoese nochmal, was die natürlich direkt nochmal ein bisschen stärker macht. Und bei den Kondos auch so ein bisschen das Problem, aber hier brauchen sie dann eben ein extra Upgrade, löst, was ich vorhin genannt habe, so im Vergleich zu den Two-Handed Swordsmen, dass sie eben weniger Pierce-Armor haben. Aber das ist halt der Punkt, wo man dann doch nochmal in diese Einheit ein bisschen mehr investieren muss, damit man das bekommt.
Genau. Es hilft ihnen überhaupt nichts, also nicht signifikant jedenfalls im Kampf gegen Handkanoniere, aber es ist durchaus etwas, was sinnvoll ist, wenn man sie zum Beispiel zum Raiden benutzen möchte. Und wenn man, oder wenn man irgendwie anders, was weiß ich, gegen, ja, eigentlich vor allen Dingen zum Raiden, würde ich sagen, diese extra Durchschlagspanzerung zu bekommen. Jetzt ist es natürlich immer noch nicht so, dass Condottieros die meistgespielte Einheit der Italiener sind. Bei weitem nicht. Auf offenen Karten sieht man sie extrem selten. Aber dadurch, dass der Bonus eben zwei verschiedene Einheitentypen betrifft, werden Kondos dann im Nachgang auch eine sehr interessante Einheit, die dann keine weiteren Upgrades bedarf. Du hattest das so schön gesagt, dass auch Infanterie deswegen so eine schwierige Einheit ist, weil es einfach so ewig lange dauert, diesen Tech-Switch hinzunehmen. Man muss dann Milizsoldaten einfach 4-mal upgraden, um am Ende bei Champions zu sein. Oder man spielt halt einfach Kondos und wenn man da schon die Unique Tech gemacht hatte für die eigenen Archer, dann hat man da gleich schon eine starke Variante davon und hat wirklich instant eine coole Ergänzung oder auch eine Raiding-Einheit, wenn man noch nicht den Weg in Husare getaggt hat.
Ja, deswegen Pavise vor allem ist auch gar nicht so teuer. Ne? 200 Holz, 150 Gold kann man immer mal mitnehmen. Das ist auch wirklich mal eine Castle-Edge-Unique-Tag, die man auch in dem Zeitalter tatsächlich machen und sich leisten kann, anders als viele andere.
Ja, das war aber nicht immer so. Pavise wurde erst vor gar nicht so langer Zeit, das hat nämlich mal Nahrung gekostet und ich glaube gar nicht so wenig und ja, wurde deswegen auch selten erforscht und das wurde jetzt geändert und jetzt ist es quasi geschenkt. Aber ich finde es okay.
Ja, ich auch. Macht jetzt Italiener nicht unglaublich stark, sondern ja, gibt denen einfach so eine Besonderheit auf ihre Fernkämpfer und eben die Kondos, die ja natürlich dann erst in der Imperialzeit was davon haben. Ich finde es eine schöne Technologie, um denen nochmal so einen kleinen Bonus zu geben, denn wir haben ja schon gesagt, gerade so in der Ritterzeit haben die Italiener nichts Besonderes zu bieten, was so ihre Einheiten angeht. Sie haben auch keinen Wirtschaftsbonus da, sondern wenn dann irgendwie mal der Powerspike, dass man vielleicht ein bisschen früher da angekommen ist, weg ist, dann spielen die sich sehr generisch. Und dann nochmal ein paar Wiese dazu bekommen zu können, wo man ja auch sagen muss, man muss erst auch mal eine Burg gebaut haben dafür, ist eigentlich ein ganz schönes Upgrade.
Das stimmt. Außerdem will man als Italiener sowieso unbedingt eine Burg bauen, denn spätestens in der Imperialzeit kriegt man die wichtigste Spezialtechnologie, die es im Spiel gibt. Und das ist die Seidenstraße. Und die sorgt dafür, dass Handelseinheiten -50% Ressourcen kosten. Ist das nicht ein super geiler Bonus, der ausschließlich in Teamspielen relevant ist?
Ja, also der Bonus an sich ist, ich glaube, in Teamspielen ist es vor allem insofern sehr cool, dass es halt kein Holz kostet, wenig Gold und vor allem viel Nahrung, weil in Teamspielen man mit Italienern regelmäßig auf Archer gehen wird oder auf Einheiten, die eben keine Nahrung kosten. Und dann hat man sowieso Nahrung rumliegen und kann danach dann günstiger Einheiten, also diese Handelseinheiten bauen, die Ressourcen kosteten, die man auch ansonsten gerne für anderes ausgeben möchte. Insofern ist das da schon ziemlich gut. 50% Erleichterung auf diese Einheiten ist gar nicht mal so wenig. Wenn man sich überlegt, so ein Trade Card, 100 Holz, 50 Gold,
das ist eine Menge.
Ist echt einiges. Man hat das ganz schön schnell wieder drin, wenn man überlegt, wie viele Märkte man oft baut, um dann da ganz schnell was rauszukriegen. Insofern ist das eine echt starke Unique Tech. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, so arg oft erforscht habe ich die noch nicht.
Nicht auch nicht, weil es kommt halt doch selten dazu. Es ist auch ein bisschen blöd. Der Trade ist ja so eine Sache, es ist ein riesiges Investment, um dann langfristig gesehen sein Goldeinkommen aufrechtzuerhalten. Und es kostet halt eben auch Gold, diesen Trade erstmal zu etablieren. Deswegen ist es total die sinnvolle Unique Tech. Im Late Game hat man dann 30, 40, 50 Trade Cards teilweise und baut quasi eine Wirtschaft auf diesem Trade auf, die dann sehr stark goldlastig ist. Und das ist essentiell zum Überleben. Wenn man überlegt, was 30 Trade Cards kosten und dann nur noch die Hälfte dieses Preises dann zahlen muss, das lohnt auf jeden Fall das Investment in diese Unique Technologie. Aber, und das ist ein großes Aber, finde ich, man muss sie halt erst erforschen und das verzögert natürlich auch so ein bisschen den Aufbau des Traders. Ich finde, es ist schwierig, da so einen guten Zeitpunkt zu finden, wo man sagt, okay, ich brauche jetzt unbedingt Trade, also muss ich vorher schon dieses Burg bauen und gucken, dass ich diese Unique Tech erforsche und so. Das muss man alles sehr klar im Kopf haben und dann funktioniert es. Aber wenn man so spielt wie ich mit, oh mein Gott, ich glaube, ich habe kein Gold mehr, ich muss jetzt mal langsam Trade aufbauen, ich verkaufe sämtliche Nahrung, damit ich mir Ach und Krach meinen Trade Cards bauen kann, dann ist das halt keine Option mehr. Und das macht es so schwierig.
Genau das ist es. Man muss halt echt gut planen mit dem Trade und das schon vorher wissen und das fällt sehr schwer, das immer hinzubekommen. Und wie du gesagt hast, man ist froh, wenn man dann überhaupt mal die ersten 3, 4 Trade Cards rauskriegt, indem man alles verkauft hat, was man irgendwo rumliegen hatte. Und wenn die dann ein paar Mal hin und her gefahren sind, kann man dann das 5. und 6. bauen und dann vorher nochmal 250 Gold auszugeben, geplant, um die ein bisschen günstiger bauen zu können. Das setzt wirklich voraus, dass man frühzeitig an alles denkt und überhaupt mal an Trades zu denken, passiert halt häufig erst so in dem Moment so, oh, ich kann keine Einheiten mehr bauen. Warum? Ach, kein Gold.
Ja. Aber ich finde, das größte Aber an dieser Unique Tech ist die Tatsache, dass es halt etwas ist, was ausschließlich für Teamgames relevant ist. In 1v1s haben die Italiener quasi nur eine Unique Tech. Und das ist ganz schön krass.
Ja, aber es gibt auch Civs, die faktisch keine Unique Tech haben im 1v1. Also von daher ist das okay, würde ich sagen. Weil die eine dafür von den Italienern ist eine, wenn das Spiel auch nur lang genug ist, und damit meine ich, man kommt so in die Imperialzeit und kämpft da auch noch ein bisschen, erforscht man die fast immer. Von daher haben sie doch von ihrer anderen Unique Tech dafür
sehr. Ja, auf jeden Fall.
Ja, also zum Abschluss kann ich nochmal sagen, wenn das jetzt hier über die Folge hinweg nicht so rausgekommen ist, ich bin ein großer Italiener-Fan. Ich habe ja auch die Abstimmung, die hier für die Folge erfolgt ist unter unseren UnterstützerInnen, leicht beeinflusst, um endlich mal dafür zu sorgen, dass sie gewählt werden. Denn ich glaube, die Italiener sind eine Zivilisation. Seit wir diese Abstimmungen machen, schreibe ich sie fast jedes Mal da rein und nie wird für sie abgestimmt, was ich sehr bedauere, weil ich es eine sehr tolle Zivilisation finde. Einerseits für Wassermaps, andererseits vor allem aber auch für Hybrid-Maps, wo sie auch wunderbare Bonus-Boni mit ihren Power-Spikes haben. Und ich spiele die vor allem dann im Late-Game auch wegen dieser Vielseitigkeit gerne. Ich spiele ja generell super, super gerne Late Game in Imp, wenn man dann wirklich seine ganzen Optionen ausschöpfen kann. Und die Italiener haben einfach super viele Optionen. Und ich finde es toll, wenn ich Arps haben kann, gleichzeitig aber auch noch Husare zum Raiden. Alleine diese Kombination gibt es ja nur extrem selten im Spiel. Und gleichzeitig kann ich aber beide dieser Einheitenarten wiederum mit anderem komplementieren, wo andere Zivilisationen dann nur sagen würden, was? Das habt ihr auch noch? Das ist unfair. Und Italiener haben das halt alles. Man muss erstmal wirtschaftlich an den Punkt kommen, um sich das leisten zu können. Dahingehend haben sie halt keinen Bonus. Aber wenn es dann mal soweit ist, macht es einfach total viel Spaß, im Grunde alles miteinander kombinieren zu können. Und dann braucht man auch keine Halbs mehr. Die Genoese kriegen das schon hin. Im Zweifel hat man auch noch gute Mönche dazu. Allein das ist ja schon geradezu eine Ausnahme. Diesen Mönchs-Tech-Tree zu haben und dafür aber nicht irgendwie auf starke Archer oder dergleichen verzichten zu müssen, ist etwas, da träumen andere Zivilisationen von.
Sie sind auf jeden Fall der Allrounder unter den Zivilisationen und das macht sie spannend, aber auch schwierig zu spielen gleichzeitig. Wie immer in Spielen, wenn man Allrounder hat und gegen Spezialisten spielt, haben sie ihre Schwierigkeiten, weil sie in nichts exzellent sind, aber dafür vieles können und oft gegen exzellente wenige Einheiten sterben können. Die Italiener finden schon für alles ihren Konter. auch wenn es ein bisschen schwieriger ist. Aber ich glaube, das, was sie halt so besonders macht, sind ihre Power-Spikes, die so versteckt sind in ihren Discount-Technologien. Wenn man das gut beherrscht, kann man auch Spezialisten etwas entgegensetzen. Aber deswegen würde ich die Italiener für mich so ein bisschen als einfach eine gute Allrounder-Zivilisation und nicht aber eine sehr gute Sith bezeichnen. Umgekehrt würde ich aber sagen, dass sie sehr gut designt sind, weil sie einfach auf Wasser mir die größte Freude bereiten.
Ja, so, jetzt haben wir doch beide noch einen schönen Bezug hergestellt zu den Italienern, einen persönlichen. Ich glaube, die letzten Zivilisationsfolgen, da war so ein paar dabei, wo das, mit dem ich ja ursprünglich mal dieses Format gestartet bin, zu sagen, so, wenn Leute das hören oder dann auch unsere Dossiers lesen, sollen sie mit dem Gefühl daraus gehen, die Sith will ich jetzt spielen. Und glaube, gerade so mit dem Hinblick auf die Wikinger ist uns das in den letzten Folgen nicht immer so gelungen. Heute habe ich das Gefühl, das ging mal wieder.
Ich glaube auch, wobei haben nicht bei den Wikingern auch Leute gesagt, jetzt habe ich Lust, die zu spielen? Ich glaube, es gelingt uns eigentlich immer.
Ich erinnere mich vor allem an einen Kommentar, der sehr explizit das geäußert hat, was ich gerade auch gesagt habe, wo es dann hieß, oh, sonst möchte ich es immer spielen, aber diesmal, ich bin das erste Mal aus einer Folge rausgegangen, wo ich eigentlich nur noch hoffe, die Zivilisation nicht zu bekommen.
Okay.
Ich dachte, schade, vielleicht war's auch, ich kann es verstehen.
Ja, aber das ist das Schöne an unserem Spiel. So sehr man drüber schimpfen kann, wie viele Zivilisationen es gibt und was man alles lernen muss, es lohnt sich eigentlich fast immer, sich Zeit für eine Zivilisation zu nehmen. Und deswegen bin ich auch glücklich über dieses Format und ich hoffe, ihr werdet nun ganz viel Spaß mit den Italienern, egal ob zu Wasser oder auf Land. Falsch rum. Ob auf Wasser oder zu Land. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen und wir hören uns dann beim nächsten Podcast wieder.
Bis dahin.